Das ist Professor Dr. Michael Herbst aus Greifswald. Wir sind uns das erste Mal begegnet in Moritzburg. Da hat er uns einen Studientag gehalten an der Fachhochschule. Und dann waren wir gemeinsam auch im Oktober 2010 in Kapstadt zu einem Kongress für Evangelisation und saßen abends zusammen bei einem Bier. Und da gab es die Einladung zu einer Landeskonferenz hierher nach Sachsen. Daraus ist nun jetzt Wirklichkeit geworden. Ein paar Fragen an dich, bevor du uns die Predigt hältst. Was fällt dir, Michael, spontan ein zu dem Stichwort Sachsen?
Die korrekte Antwort wäre jetzt wahrscheinlich Johann Sebastian Bach. Was mir einfällt, ist aber auch Fußball, Dresden. Bisschen traurig, aber große Tradition. Mir fällt ein wunderschönes Land, die Elbe. Mir fällt ein Berge. Mir fällt ein ganz tolles Kaffeelokal in Leipzig, das ich mal gesehen habe. Der Kaffeebaum heißt es, glaube ich.
Oh ja,
wirklich toll. Also eine ganze Menge.
Dort saßen ja immer berühmte Leute, habe ich festgestellt, deren Namen dort auch eingraviert sind. Vielleicht auch deiner jetzt. Wir ziehen den Kreis etwas enger. Sachsen, was fällt dir ein zu dem Stichwort landeskirchliche Gemeinschaft?
Für mich ist landeskirchliche Gemeinschaft ein Ort in unserer Kirche, wo ich eine große Nähe empfinde, weil bestimmte Dinge uns vereinen. Die Liebe zur Bibel, die Liebe zu Jesus und die Bereitschaft zur Mission. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann sind landeskirchliche Gemeinschaften ein großer Segen für unsere Kirche. Und für manchen, dem es schwerer fällt, in einen normalen Gottesdienst zu gehen, auch hoffentlich ein Ort, der ihm den Zugang zum Glauben leichter macht. Und das seit über 100 Jahren ist eine große Geschichte.
Das ist ja das spannende Verhältnis zwischen einer Kirche und einem freien Werk. Aber wenn ich dich so höre, liegt in dieser Spannung etwas ganz Fruchtbares und Wegweisendes.
Absolut. Ich selber bin durch den Dienst des CVJM zum Glauben gekommen als junger Mann, bin also in einem freien Werk geistlich erwachsen geworden und habe eine große Zuneigung dazu. Wir brauchen in unserer Kirche viele Wege, um Menschen den Weg zum Glauben zu eröffnen. Und landeskirchliche Gemeinschaften, wenn sie ihre Freiheiten nutzen und ihren Spielraum wirklich auch nutzen, dann können sie ein ganz eigener Weg für Menschen zum Glauben sein.
Auch im Osten Deutschlands, wo es doch jetzt eine neue amerikanische Studie gibt, dass es kein Land der Welt gäbe mit so viel Atheisten, erklärten Atheisten wie der Osten Deutschlands. Hast du davon gehört, ganz sicher? Und was geht dir dabei durch den Kopf?
Das ist ein ganz kompliziertes Thema. Also ich glaube schon, dass das stimmt. Wir sind, das wissen wir seit Studien, eigentlich seit 20, 30 Jahren, hier in Ostdeutschland weltweit eine Ausnahme. Zusammen mit bestimmten Teilen auch Tschechiens und Estlands sind wir eine der wenigen Regionen der Erde, die wirklich säkularisiert ist, wo der Atheismus grundsätzlich Wurzeln geschlagen hat in der Kultur eines Volkes. Das hat nicht erst mit der DDR begonnen, das geht auch in tiefer zurück und ist eine schwierige Situation. Ich sage aber auch, es ist eine Situation, in der die Geschichten von Jesus für die Menschen, wenn wir sie denn erzählen dürfen und ihr Ohr wiederfinden, taufrisch und brandneu sind. Und von daher bin ich mir nicht sicher, ob es nur eine schwierige Situation ist oder auch eine Chance, weil die formale Kirchlichkeit und Christlichkeit uns weggebrochen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Zeiten, in denen alle Menschen irgendwie zur Kirche gehörten, wirklich bessere Zeiten für das Evangelium gewesen sind.
Nun stehst du auch für ein Experiment in Greifswald, das nennt sich Greifbar. Darüber gibt es auch Bücher. Vielleicht kannst du in diesem Kontext etwas sagen, vielleicht eine kleine Erfahrung.
Wir haben angefangen vor 10 Jahren genau und dachten, es wäre eine gute Idee, in Greifswald solche Gottesdienste zu machen, wie wir sie von Willow Creek kennengelernt hatten, mit Theaterstück und moderner Musik und einer Predigt zu einem Lebensthema. Und das haben wir auch getan und wir haben damals gedacht, na ja, dann werden ein paar Leute kommen und die geben wir dann an die örtlichen Gemeinden weiter. Es kamen Menschen und die haben gesagt, mit Weitergeben ist nicht. Wir haben euch kennengelernt und wir wollen gerne mit euch zusammen unterwegs sein. Und so ist aus diesem Gottesdienst allmählich eine Gemeinde geworden. Was ich ganz kurz erzählen möchte, ist, dass wir nach etlichen Jahren gemerkt haben, die Geschichte fängt wieder von vorne an. Wir hatten uns irgendwie als Gemeinde etabliert mit eigenen Gottesdiensten, Hauskreisen, Glaubenskursen. Und plötzlich ist da eine Wohngemeinschaft von Studenten im Plattenbauviertel. Und die sagen, wir müssen was für die Menschen hier tun. Die kennen Jesus nicht. Die haben viele, viele Nöte in ihrem Leben. Und das, was wir da in der Stadthalle machen und mit den Glaubenskursen, ist für die viel zu kompliziert. Da kommen die auch nicht hin. Also haben wir wieder neu angefangen und im Augenblick versuchen wir mit Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern im Ostseeviertel, einem Plattenbaugebiet in Greifswald, Gemeindearbeit anzufangen, Schularbeitenhilfe. Die Kinder lernen so etwas wie gemeinsam essen, sie lernen so etwas wie Erwachsene, die uns ernst nehmen. Und wir sind ganz gespannt, wie dort jetzt wieder neue Gemeinde entstehen wird.
Spannend. Vielleicht eine letzte Frage zum Thema gehörig. Gibt es bei dir auch Augenblicke, wo du sagst, mir reicht's?
Manchmal ist es schwer, wenn wir das Gefühl haben, wir haben uns solche Mühe gegeben, wir haben doch so einen liebevollen Gottesdienst in der Stadthalle gefeiert und es waren auch Menschen da, aber wir schaffen es nicht, die Brücke zu bauen in die Gemeinde hinein. Das ist das, was mir im Augenblick am meisten Mühe macht. Ich habe das Gefühl, auch da, wo wir Menschen ansprechen, sind die Wege immer komplizierter und länger geworden, bis sie sich auch in Gemeinde beheimaten. Und ehrlich gesagt, das sind manchmal Punkte, wo ich auch müde werde. Aber dann geht's auch wieder los.
Jetzt freuen wir uns, dass du da bist und uns die Predigt hältst.
Danke. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören Worte, die Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther geschrieben hat, im 12. Kapitel. Dort heißt es, gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, sprich uns zu Herzen, dass uns dein Wort trifft, tröstet, erneuert und korrigiert. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich an meine Zeit auf dem Schulhof zurückdenke, damals in Bielefeld, dann fällt mir zuerst das ein. Ein Kartenspiel. Wir spielten es mit unermüdlicher Begeisterung, das Quartett. Und zwar vor allen Dingen das Autoquartett. Es gibt zwar auch das Schriftstellerquartett, das Bierquartett Und es gibt sogar ein Massenmörder-Quartett. Aber das eigentliche Quartett ist das Autoquartett. Das Autoquartett hat übrigens eine nette Geschichte. Es wurde 1952 erfunden von der Firma ASS. Das sind die Vereinigten Altenburger und Stralsunder Spielkartenwerke. Aber man muss sagen, das, was die damals erfunden haben, war ein ziemlich langweiliges Spiel. Und bis heute liefern es die Spielkartenverlage mit den langweiligen Regeln aus. Die gehen so. Man muss 4 Karten einer Familie sammeln und das darf man dann als Quartett, eben 4, ablegen. Stumpfsinn pur. Auf den Schulhöfen entstand das eigentliche Spiel und es wird bis heute gespielt, heißt manchmal auch Supertrumpf oder Blitztrumpf. Da geht es einfach um den knallharten Vergleich. Schneller, schwerer, stärker. Man nimmt die oberste Karte und sucht sich einen richtig starken Wert aus. Zum Beispiel beim Audi Quattro Konzept die Pferdestärken. 408 PS. Hat der andere dann nur einen Saab 9XR mit 200 PS, muss er seine Karte an den Gegner abgeben. Dann kommt die nächste Karte. Der Porsche 918 Spyder mit einer Höchstgeschwindigkeit von 320 Stundenkilometern. Da sagt der andere, das glaub ich dir nicht, zeig her. Man zeigt die Karte hin und es stimmt. Triumph, wieder gewonnen. Und so schwillt der Kartenstapel immer mehr an, schrumpft gelegentlich wieder und schwillt wieder an, bis einer von beiden Spielern alle Karten auf seiner Hand hält. Ein Superspiel. Es konnte einem nur auch Folgendes passieren. Man hatte fast alle Karten des Gegners schon auf der Hand und traute dann plötzlich seinen Augen nicht. Was kam als nächste Karte beim eigenen Stapel? Das Mondauto. Kein Ferrari, kein Porsche, nicht einmal ein BMW aus Sachsen, nein, das Mondauto. Also wirklich das Auto der NASA, das auf dem Mond herumfuhr. Keine Zylinder, kein Gewicht, kaum PS und sagenhafte 20 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Das war dann schon wirklich doof. Das Mondauto ist die Quartettkarte, die niemand haben will. Paulus spielt auch ein bisschen Quartett. Aber er spielt es nach den verschärften Schulhofregeln. Seine Mitspieler saßen in Korinth und es ging natürlich um das Apostelquartett. Wer ist der bessere Apostel? In Korinth waren nämlich Leute in der Gemeinde aufgetreten, die sagten, Der Paulus hat nichts auf der Hand. Sein Blatt taugt einfach nichts. Wir haben die viel besseren Karten. Und wenn Paulus als Apostel nichts taugt, dann taugt auch seine Botschaft nichts. Und ihr könnt euch nicht auf dieses Evangelium verlassen. Schaut her, wir sind tolle Leute. Wir sind nicht nur Apostel, wir sind Überapostel. Wir bringen euch ein modernes Evangelium. Wir bringen euch eine viel bessere, attraktivere Botschaft. Und wenn wir mit Paulus Quartett spielen, dann steht er ganz schnell mit leeren Händen da. Also, diese Gegner, mit denen Paulus es zu tun hat, ziehen schon starke Karten. Und jetzt beginnt das Apostelquartett. Erste Runde, erste Karte, der Rhetorikvergleich. Es geht um den besten Prediger im Apostelquartett, um den elegantesten Redner. Und Paulus sieht ziemlich alt aus. Seine Gegner sind ihm himmelhoch überlegen. Sie haben die besseren Witze, sie haben die verständlichere Theologie, sie haben die schönere Sprache und sie haben so elegante Sprüche. Diese Karte geht an die Überapostel. Apostelquartett, zweite Runde. Der Persönlichkeitstest. Und schon wieder sieht Paulus ziemlich mickrig aus. Seine Gegner, die Überapostel, sind einfach cool. Body Mass Index im Spitzensportlerbereich. Groß, elegant, gebildet, gut gekleidet. Auch diese Runde verliert Paulus. Dann aber zieht er plötzlich auch eine Karte, bei der er mithalten kann. Die Erlebniskarte. Ja, auch Paulus, wenn er will, kann mitspielen im Apostelquartett. Er hat ein Erlebnis gehabt, okay. Es liegt schon 14 Jahre zurück. Aber es ist doch mal was. Er war entrückt, ekstatisch, in unsichtbare Welten versetzt. Er hat die Stimmen des Himmels vernommen. Da staunt ihr. Was? Die Runde geht an Paulus. Aber dann, was passiert dann? Dann greift Paulus zur Mondautokarte. Die Gegner grinsen schon. Sie wissen, jetzt haben sie den Kerl im Sack. Auf dem Schulhof ist das der Anfang vom Ende. Bei Paulus nicht. Denn Paulus sagt, bei Jesus wird nach anderen Regeln gespielt. Er sagt, bei Jesus werden die Karten noch einmal neu gemischt. Er sagt, ich mag nicht mehr nach Größe, Stärke und Ruhm fragen. Und das ist nun ein echter Aha-Effekt im Apostelquartett. Eben noch hat er ein bisschen mitgespielt und gezeigt, dass er doch mithalten kann. Aber jetzt steigt er einfach aus dem schneller, schwerer, stärker. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, denn die Kraft von Christus wohnt in mir. Das war nicht immer seine Meinung gewesen. Er war durch eine persönlich schwere Zeit gegangen. Er erzählt von einer bitteren Gebetserfahrung, ein Pfahl im Fleisch. Was auch immer das war, es war quälend, es war behindernd, es war lästig und es war schmerzhaft. Wahrscheinlich war es eine Krankheit. Manche Ausleger meinen, es sei ein Augenleiden gewesen. Andere glauben, er sei Epileptiker gewesen. Was es auch war, ein Pfahl im Fleisch. Als Langläufer denke ich dabei an so etwas wie einen Fersensporn. Das ist eine Ablagerung unter der Ferse, ein dornartiger Sporn aus überschüssigem Knochenmaterial. Es tut höllisch weh. Man hat die Wahl, es tut nämlich stechend weh, wenn man fest auftritt, zum Beispiel beim Laufen. Und es tut dumpf weh, wenn man es lässt. Tolle Auswahl. Ein Pfahl im Fleisch, der einen dauernd daran erinnert, dass er da ist und nicht vorhat, sich so bald wieder zu verabschieden. Ein lästig, schmerzhafter Begleiter. Nun ist Paulus ein Mensch, der bei Jesus in die Schule gegangen ist. Also betet er Sonntag Rogate. Er bringt sein Leiden vor Gottes Thron. Er hat doch im Ohr und im Herzen, wie Jesus seinen Jüngern das Beten beigebracht hat. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Er kennt die bewegenden Zeugnisse der Menschen, die Jesus geheilt hat. Spontan brach die Macht des Reiches Gottes in die Welt dieser Menschen ein. Der blinde Bettler Bartimäus, wir haben schon von ihm gehört, er sieht wieder die Farben der Blumen und des Himmels. Der Gelähmte, von vier Freunden getragen, läuft wieder auf seinen eigenen Beinen herum. Der Junge mit dem schlimmen Anfallsleiden, geheilt, das kleine Mädchen, Tochter des Jairus, dem Tod entrissen. Paulus wusste um das Gebet, weil er wusste, was Jesus kann, der König, der Arzt, der Retter. Also betet er und wie er betet. Nicht nur einmal, sozusagen probehalber. Er betet, wie man in Israel zu beten pflegte, leidenschaftlich, heftig. Flehen nennt er es selbst. Dreimal hat er zum Herrn gefleht, dass der Herr den Satans Engel fortschicke. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser ruhelose, leidenschaftliche kleine Mann mit Gott gerungen hat. Herr, sieh doch, wie viel besser könnte ich dir dienen, wenn du mich doch bloß wieder heil machtest an Leib und Seele. Wie könnte ich deiner Sache nützen, wenn ich ungehindert arbeiten könnte? Was könnte ich für dich sein, wenn ich nicht dauernd durch diesen Pfahl im Fleisch behindert wäre? Aber es ist, wie es ist. Mancher wird erhört bis heute. Mancher wird gesund bis heute. Manchen heilt der Herr. Den einen spontan, sodass es kein Arzt erklären kann. Den anderen durch die Kunst der Medizin und Pflege. Auch darin wirkt ja der Herr. Manchem mindert er und lindert er die Last, gibt ein bisschen Besserung. Manchen stärkt er, das Leiden zu tragen und mit der Krankheit zu leben wie mit einem ungeliebten Nachbarn. Manchen heilt er endgültig, indem er ihn sterben und heimkehren lässt. Aber es ist, wie es bis ist. Es gibt Zeiten, da scheint das Gebet ungehört zu verhallen. Manches Gebet scheint die Zimmerdecke nicht zu durchschlagen. Als ich im Kinderkrankenhaus als Seelsorger arbeitete, sagte eine Frau zu mir, deren Kind im Sterben lag: Sehen Sie, Herr Pfarrer, Ihr Beten hat auch nichts geholfen. Und Paulus muss es zugeben, der Pfahl im Fleisch ist geblieben, des Satans Engel darf ihn weiter mit Fäusten schlagen. Seine Bitte findet kein Gehör, der Stachel bleibt, der Schmerz, die Beeinträchtigung, die Last. Er muss damit leben. Und dann macht er eine innere Entwicklung durch. Er ändert sich. Das ist spannend. Ändern sich seine Lebensumstände? Nein, überhaupt nicht. Ändert sich der Druck auf seinen Schultern? Nein. Hat er sich mit dem Schmerz abgefunden? Nein. Aber was ändert sich denn dann? Nun, es ändert sich etwas, weil Jesus mit ihm redet, so persönlich mit ihm redet, wie es auch ein Apostel Paulus nicht jeden Tag erlebt haben dürfte. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Was also ändert sich? Nicht die Umstände ändern sich, aber die Einstellung ändert sich. Die Umstände bleiben schwierig, aber Paulus bekommt einen anderen Blick. Er sieht dieselben Dinge wie vorher, aber anders. Er lernt, seine Schwäche anders zu sehen und anders zu beurteilen. Er lernt, Jesus in seiner Schwäche zu sehen. Er lernt, Jesus überhaupt noch einmal neu kennen. Und darum spielt er nicht mehr mit beim Apostelquartett. Er steigt ins Mondauto. Was lernt dieser Mitarbeiter von Jesus? Er lernt, seine Schwäche anzunehmen. Er lernt, dass Schwäche nicht bedeutet, von der Gnade abgeschnitten zu sein. Und er begreift, wie Gottes Kraft in den Schwachen wirkt. Zwei Lektionen heute Morgen. Die erste Lektion: Er lernt, seine Schwäche anzunehmen. Er begreift, dass der Weg mit Jesus nicht dazu führt, dass immer alles gut und heil wird. Das hätte er gern. Wer hätte es nicht gerne, der bei Verstand ist? Aber er begreift: Ich muss mit dieser Last leben. Das Bittere wird dadurch nicht süß. Und Leiden ist nicht etwas an sich Gutes. Aber er verkämpft sich nicht mehr. Er starrt nicht mehr auf die alten Verletzungen. Er wühlt nicht mehr in den schwierigen Kapiteln seiner Lebensgeschichte herum. Das tut definitiv unserer Seele nicht gut. Wieder und wieder in den Keller zu steigen, das Vergangene zu betrachten und bittere Tränen zu weinen. Das macht erst recht schwach, aber auf eine ungesunde Art. Was er durchgemacht hat, gehört zu ihm wie Narben, die sich auf der Haut gebildet haben als Zeichen gelebten Lebens. Er lernt Ja zu sagen, ja, das gehört zu mir. Und doch gehöre ich mit dem allen zu Jesus. Und das zählt. Meine Schwäche trennt mich nicht von Jesus. Schwäche ist Teil meines Lebens. Das war so, ist so und bleibt so. So lernen wir es mit Paulus zu buchstabieren. Da ist die gescheiterte Ehe. Da ist die körperliche Einschränkung. Da ist vielleicht der Rollstuhl. Da ist die angeschlagene Gesundheit. Da ist dieses schlimme Kapitel meiner Vergangenheit. Da ist mein Mangel an Freude. Da ist jene folgenschwere, falsche Entscheidung, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Da sind die Jahre, die ich im Suff verloren habe. Da ist meine beschränkte Begabung. Da sind die dauernden finanziellen Sorgen, die verspielten Lebensjahre, der Kummer um die Kinder, die nicht den Weg gehen, den wir uns so sehr erhofft haben. Das ist so, war so, bleibt so. Aber ich kann damit leben. Meine Schwäche trennt mich nicht von Jesus. Nur eines, damit wir uns nicht falsch verstehen. Es geht hier um Schwäche, es geht nicht um Sünde. Es geht nicht darum, falsche Entscheidungen gut zu reden. Es geht nicht darum, mein falsches Verhalten zu rechtfertigen. Es geht nicht um das, was ich korrigieren könnte, was ich wirklich korrigieren könnte, wenn ich endlich anfinge. Vielleicht muss ich es so sagen. Es geht nicht um das, was ich ändern soll, wogegen ich mich aber störrisch wehre. Und im Grunde meines Herzens weiß ich es. Das ist nicht Schwäche, das ist geistliche Faulheit. Und geistliche Faulheit hilft so wenig, wie es dem Schüler im Abitur helfen würde zu sagen, lieber Herr Lehrer, ich rühme mich meiner Schwachheit, dass ich nicht gelernt habe. Und ich bin nun bester Hoffnung, dass sich Gnade kraftvoll zu einer guten Note entfaltet. Darum geht es nicht. Es geht um die Schwächen, unter denen wir leiden. Es geht um das, was uns das Glauben so schwer macht. Es geht um die Anteile unseres Lebens, bei denen wir vielleicht schon mehr als dreimal gefleht haben. Nimm das weg und alles ist gut. Aber manches nimmt er nicht weg. Und dann heißt es, mit Paulus von Jesus zu lernen, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Die erste Lektion, Schwäche annehmen, anstatt sich gegen sie abzustrampeln. Die zweite Lektion, staunen in welch unerhörtem Ausmaß Jesus Ja zu mir sagt. Meine Gnade bleibt dir, sagt er. Meine Gnade genügt. Ich sage Ja zu dir, und zwar brutto, mit deiner Vergangenheit, mit deiner Schwäche, die ich trage, und jetzt auch so, mit deiner Schuld, die ich dir verzeihe. Bitte bring sie mir, und ich bring das schon in Ordnung. Ich kündige dir nicht, ich sage Ja zu dir, brutto. Gerade wenn die Schwäche bleibt, schwindet die Gnade nicht. Gerade wenn die Schwäche beißt, ist Gnade mehr als genug für ein ganzes Leben. Denn meine Gnade genügt. Höher kannst du nicht kommen, mehr kannst du nicht bekommen. Meine Gnade ist das Höchste und Beste. Was ist meine Gnade? Ein Platz im Reich des Vaters. Vergebung für alles Versagen. Hoffnung auf eine neue Welt. Mein Ohr zu jeder Stunde. Mein Ja über deinem Leben, nicht erst am Ende als Ergebnis deiner guten Bemühungen, nein, am Anfang vorab gegeben, unwiderruflich, Gnade vor aller Leistung, Gnade trotz alles Versagens, eine Heimat, die du nicht verlieren kannst, ein Schatz, der nicht rostet. Ich selbst, Jesus, stets und treu dir zugewandt. Mein Blick, liebevoll, nicht verbittert, nicht zornig, nicht ärgerlich, liebevoll auf dich gerichtet. Meine Hand, die dich hält. Wenn du auf alles verzichten müsstest, darauf nicht. Wenn du alles missen könntest, das nicht, denn Gnade genügt. Das ist die zweite Lektion, die Paulus lernt, und ich will sie noch in zwei Sätze zum Mitnehmen gießen. Der erste Satz heißt: Ich bin genug für dich. Ich bin, was ich tue, sagt der gottlose Mensch. Ich bin mein Werk, und darum spiele ich Apostelquartett. Nein, sagt Jesus, du bist, was ich tue. Du bist nicht dein Werk, du bist meine Liebe. Und ich bin genug für dich. Ich möchte eine kleine Beobachtung machen. Dass Jesus wirklich genug ist, das lernen oft gerade die, denen alles andere genommen wurde. Uns, die wir noch so vieles haben, ist diese Einsicht manchmal versperrt. Wir werden es uns trotzdem nicht wünschen, dass uns alles genommen würde. Aber denen zum Trost, denen so viel genommen wurde, und uns gegen alle Angst, was denn wäre, wenn uns alles genommen würde? Wenn es so kommt, ist Jesus nicht weg. Dann ist Jesus erst recht da. Und wir können es plötzlich nachbuchstabieren, was wir jetzt vielleicht nur zitternd, zweifelnd singen. Ein feste Burg ist unser Gott. Und dann nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Oder Dietrich Bonhoeffer in den Tiefen seines Lebens: Reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Oder im Psalm 73: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Noch einmal, das werden wir uns nicht wünschen. Es ist normal, sich davor zu fürchten. Aber wenn es kommt, ist Jesus nicht weg. Oft tritt genau das Gegenteil ein. Jesus zeigt sich dann in einer Tiefe, die tiefer tröstet und fester hält, als wir es uns vorher je hätten vorstellen können. Und dann sagt er: Ich bin da, du bist meine große Liebe und ich genüge für dich. Und dann gilt auch der letzte Satz: Du genügst mir auch, sagt Jesus. Ich genüge dir und du genügst mir. Du bist genug, mein Menschenkind. Mit deiner Schwäche genügst du allen Anforderungen, die ich an dich habe. Mit deiner Lebensgeschichte, mit deiner kleinen Kraft, mit deinem Kummer, deinen Brüchen, die du teils erlitten, teils bewirkt hast. Du genügst mir, sagt Jesus. Du genügst mir nicht erst, wenn du Großes vollbracht hast. Du genügst mir nicht erst, wenn in deinem Leben alles fein sauber im Lot ist. Wenn alle Vergangenheit bereinigt, alle Schwäche beseitigt ist. Und dann heißt es nun auch: Lass dir an meiner Gnade genügen. Jetzt kannst du dein Leben in die Waagschale werfen. Jetzt kannst du deine Gabe für mich einsetzen. Jetzt kannst du an meinem Traum von Gemeinde mitarbeiten. Nicht erst, wenn alles klar ist und bereinigt und durchgearbeitet. Jetzt schon kann ich mit dir ganz viel anfangen. Ich schließe mit einer kleinen Episode, die der amerikanische Pastor Rob Bell erzählt. Sie illustriert aufs Feinste und Kürzeste, was ich heute Morgen sagen wollte. Wenn es schwer wird, wenn es schwer ist und wenn es schwer wird und bleibt, ist Jesus da. Rob Bell erzählt, wie er eines Tages mit seinem kleinen Sohn unterwegs war. Der Kleine war etwa ein Jahr alt. Rob trug ihn in der Kiepe auf dem Rücken. Es war eine wunderschöne kleine Wanderung, aber etwa auf der Hälfte des Weges, so etwas passiert immer auf der Hälfte des Weges, kamen sie in ein heftiges Gewitter. Blitz und Donner und strömender Regen. Rob hatte dem Kleinen die Kapuze über den Kopf geschoben, aber er hatte sie wieder abgeschüttelt und wurde jetzt klatschnass. Irgendwann fing er an zu jammern. Daraus wurde ein lautes Weinen und schließlich ein verzweifeltes Schreien. Dann nahm sein Papa ihn von der Schulter, drückte ihn fest an sein Herz und auf dem ganzen Heimweg, durch das ganze Gewitter hindurch, das nicht aufhörte, flüsterte er ihm ohne Pause immer wieder zu: Mein lieber kleiner Sohn, Papa hat dich lieb, wir schaffen das. Ich bringe dich heil nach Hause. Papa kennt den Weg. Papa hat dich lieb. Du schaffst das. Ich lass dich nicht los. Ich bring dich nach Hause. Das ist es. In 5. Mose 1 heißt es, der Herr, dein Gott, hat dich getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Rob Bell sagt, das war einer der wichtigsten, intimsten und besten Momente im Leben mit meinem Sohn. Auch wenn es für ihn schwer war, aber da konnte ich ihm alles sagen, was mir das Wichtigste und Heiligste ist. Liebe Schwestern und Brüder, das ist es, was Jesus mit Paulus tat. Und darum war das in der Geschichte von Jesus und Paulus einer der wichtigsten und heiligsten Momente und kann in unserem Leben einer der wichtigsten und heiligsten Momente sein. In der Tiefe der Enttäuschung, wo der Stachel nicht geht und wo Jesus sagt, mein liebes Kind, ich kenne dich, ich liebe dich, ich kenne den Weg, wir schaffen das, ich bringe dich nach Hause. Amen.